In der heutigen Folge gucken wir auf den weiteren Höhenflug von Gold, besprechen zwei der bekanntesten europäischen Modemarken und schauen auf innovative Wege heimischer Unternehmen zur Bekämpfung des Wohnungsmangels.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
Christoph Bender
und René Aguilar.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, René, dann starten wir mal in die neue Folge von Märkte kompakt. Heute am Dienstag, den 30.09.
Weißt du, was der 30.09. ist? Der internationale Podcast-Tag. Also kann eigentlich nur ein guter Podcast
besser,
werden, ne?
Besser kann es nicht passen, ja, da hast du recht. Aber gleichzeitig dann auch Monatsende und Quartalsende. Und wenn man das mal nur auf den DAX bezieht, dann ist sowohl die letzte Woche als auch der letzte Monat als auch das komplett letzte Quartal eigentlich komplett unspektakulär gewesen. DAX gestern bei 23.745 Punkten aus dem Handel gegangen. Das bedeutet dann auf Wochenbasis ein minimales Plus von 0,4%. Und ich habe es gerade schon gesagt, ähnlich unspektakulär sieht es dann aus, wenn wir uns die letzten 30 bzw. 90 Tage angucken. Auf einen Monat Sicht steht hier mal gerade ein minimales Minus von 0,7%. Ähnlich sieht es dann auf Quartalsebene aus. Wenn wir dann heute so in etwa aus dem Handel gehen, wie wir gestern rausgegangen sind, dann steht hier ein minimales Minus von circa 1% aus Sicht der letzten 3 Monate.
Das ist ja das, was wir auch die letzten Wochen in dem Podcast immer schon zum Besten gegeben haben, dass sich der DAX irgendwie seit Mai
eigentlich schon, genau,
gar nicht mehr großartig so verändert hat. Irgendwie mal auf 24.500, jetzt dann wieder auf 23.500, aber genau, in der Spanne, in der Range bleibt er.
Range unterwegs war. Komplett anders, aber das habt ihr auch in den letzten Wochen, in der letzten Woche schon mal angesprochen, sieht es eigentlich in den USA aus. In der letzten Woche auch relativ unspektakulär. Beim Nasdaq stehen hier 0,42% Kursgewinn auf der Uhr. Beim S&P 500 ein kleines Minus von 0,5%. Aber die Schere geht dann schon ordentlich auseinander, wenn wir uns dann die 1- bzw. 3-Monats-Performance angucken. Auf Monatsbasis steht beim S&P 500 immerhin ein Plus von gut 3%. Beim Nasdaq sogar über 5%. Und wenn wir uns das letzte Quartal dann tatsächlich mal angucken, dann steht hier beim S&P 500 sogar knapp 8 und beim Nasdaq sogar gute 9% Kurs plus zu Buche.
12 hätte ich geschätzt, ja. Also die Schere schon auseinander.
Die Tech-Werte haben es mal wieder nach oben gezogen. Da haben wir auch in den letzten Wochen immer mal wieder drüber berichtet. Ja, René, in Deutschland passt das so ein bisschen auch zur aktuellen Stimmung. Du guckst mal gerade kurz auf die wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten aus der letzten Woche und da haben wir dann neben so ein paar Inflationskennzahlen aus den USA eben auch Zahlen zum aktuellen Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft. Stichwort IFO-Geschäftsklimaindex.
Geniale Überleitung, Christoph.
Danke, René. Ja.
Genau, also in Deutschland, ja, genial sind das, was ich jetzt sage, ist nicht unbedingt genial. Also der IFO-Geschäftsklimaindex wurde in der letzten Woche bekannt gegeben und hat einen deutlichen Dämpfer bekommen. Also nach einer Serie von 6 Anstiegen in Folge fiel er jetzt im September auf 87,7 Punkte. Die Unternehmen blicken pessimistischer auf die Gegenwart und weniger zuversichtlich auf die Zukunft.
Wir sehen es ja auch aktuell, wenn man sich anguckt, was von den großen Konzernen auch vermeldet wird. Gestern waren es die Lufthansa, 4.000 Stellen, die gestrichen werden. Ich glaube, da hatten wir letzte Woche Bosch, SAP, Thyssen, alle teilweise mit 5-stelligen Zahlen an Arbeitsplätzen, die gestrichen werden sollen. Also es hinterlässt schon erste Spuren hier in Deutschland.
Ne? Genau, wir sehen es ja an den Indizes, gut, noch nicht ganz extrem, aber ja, in dieser Seitwärtsrange im Vergleich zu den anderen Märkten ja dann schon.
Ja.
Analysten haben auch tatsächlich mit besseren Werten gerechnet. Also es wurde mit einem Anstieg des IFO-Indexes auf 89,4 Punkte gerechnet. Also von daher schon eher eine Enttäuschung dann in der letzten Woche.
Genau.
Jenseits des Atlantiks, du hast es gerade auch schon angedeutet, wurden US-Inflationsdaten, der sogenannte USPC-Index, bekannt gegeben. Ist ein Lieblingsinflationsmaß der FED. Da achtet die FED ganz massiv drauf.
Genau.
Und da lag die August-Year-to-Year Rate bei 2,7%, die Kerninflation, also ohne Energie und Nahrungsmittel, bei 2,9%. Das ist relativ stabil auf die letzten Wochen und Monate gesehen, aber immer noch deutlich, zumindest über dem Zielwert. Und diese Zahlen, ich habe es gerade schon angedeutet, geben Hinweise, wie sich das weitere Zinsumfeld dann entwickeln könnte in den USA, zeigen aber dann auch die schwierige Gemengelage rund um die Steuerung dieses Zinspfades. Wir haben es in den letzten Wochen ja schon häufiger gesagt, der US-Arbeitsmarkt zeigt mittlerweile ja leichte Schwächen.
Ja, da kommen wir nachher beim Ausblick nochmal drauf. Da wird man am Freitag dieser Woche nochmal genau drauf gucken. Dann kommen nämlich die Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA.
Genau, da wird wieder massiv drauf geachtet. Und ja, die US-Inflation auf der anderen Seite hält sich hartnäckig Richtung 3%. Von daher ist das schon super interessant, wie Paul dort weiter agieren wird, auch mit Donald Trump im Rücken.
Absolut,
ja. Auch mit Blick auf Mitte nächsten Jahres. Das wird spannend bleiben. Stand heute werden fürs laufende Jahr immer noch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit 2 weitere Zinssenkungen in den USA eingepreist.
Erwartet, ne? Ja. Genau. Ja.
Genau, das mal zu diesen zwei.
Ja, machen wir einen Rückblick auch schnell komplett, René. Eine Sache ähnelt sich quasi von Woche zu Woche, das ist der Blick auf den Goldpreis. Mal wieder neue Rekordstände, plus 2,2% auf Wochenbasis, bedeutet $3,830 pro Feinunze gestern Abend. Und ich habe es jetzt hier gerade noch auf dem Bildschirm. Heute früh geht es sogar wieder weiter. Aktuell liegen wir sogar bei $3,870 pro Unze.
Ich habe Marco letzte Woche noch gefragt, ich glaube, da waren wir irgendwo bei 3,7. Sehen wir die 4.000 in diesem Jahr noch? Was sagst du?
Ich würde nichts gegen.
Nee, ich auch nicht.
Also wenn der Run so weitergeht, dann sehen wir die schneller, als wir gucken können wahrscheinlich. Hier spielen nach wie vor auch die altbekannten Argumente dem Goldpreis da so ein bisschen in die Karten. Also wir sehen weiter die anhaltenden geopolitischen Spannungen, vor allem in der Ukraine. Notenbanken, die nach wie vor auf der Käuferseite stehen und nach wie vor auch so ein Stück weg Vertrauensverlust Richtung USA, Richtung Dollar.
Also die geopolitischen Risiken, die werden jetzt gerade so ein bisschen schlagen. Ne? Die sind gerade, glaube ich, der Treiber, dass der Goldpreis weiter steigt, dass die Rüstungswerte hier in Deutschland weitergetrieben werden. Der Rheinmetall gestern über 2.000 knapp gewesen. Auch da keine schöne Entwicklung.
Ne? Nee, definitiv nicht. Aber vielleicht auch ganz interessant, wir hatten es hier auch im Podcast schon mal kurz angesprochen, auch die zweite Reihe, so nenne ich es einfach mal, der Edelmetalle, wird mittlerweile so ein bisschen wachgeküsst. Silber, Platin, Palladium, allesamt sogar noch ein bisschen besser in der vergangenen Woche gelaufen als Gold. Also vielleicht auch nochmal ganz interessant drauf zu gucken. Also der Bitcoin, der kann dem dann nur bedingt folgen. Hier steht zwar nach dem gestrigen Anstieg auf wieder über $114,000 immerhin nochmal ein Plus von gut 1% auf Wochenbasis, aber wir haben hier im Laufe der Woche auch Stände schon unter $110,000 pro Bitcoin gesehen.
Ja genau, letzte Woche war da relativ turbulent, ne? Vor allem auch in der zweiten Reihe dort bei den kleineren
Definitiv. Auch auf Jahresbasis hat der Goldpreis den Bitcoin definitiv ausgestochen. Ne?
Gab es in den vergangenen Jahren auch nicht so ganz häufig.
Ne, definitiv nicht. Noch ganz kurz zu den Zinsen. Hier gibt es eigentlich auch gar nichts großartig zu vermelden. 10-jährige US-Staatsanleihen liegen quasi so komplett unverändert bei 4,14%, wenn ich es hier gerade richtig sehe. 10-jährige deutsche Bundesanleihen auch quasi unverändert bei aktuell 2,71%. Ja, das soll es gewesen sein zum Ausblick. René, wir starten mit dem Blick auf die Unternehmensseite. Ich glaube, wir bleiben heute komplett in Europa.
Richtig.
Und du startest mit einem der größten schwedischen Unternehmen und ich glaube Premiere hier bei uns im Podcast.
So ist es. H&M, es geht um H&M. Auch da liebe Grüße an Louis Schwenken nochmal aus dem Team, die schon ein paar Mal gesagt hat, nimm die Aktie doch mal mit rein, nimm das Unternehmen mit rein.
An Louis, du wurdest erklärt.
Und das haben wir jetzt auch gemacht. Hat aber auch einen Grund, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Also H&M, ausgeschrieben Hennes und Mauritz, wurde 1947 von Erling Persson im Schwedischen, du hast gerade schon gesagt, Schweden, genau, Vasteras gegründet. Ursprünglich hieß das Unternehmen nur Hennes, was Schwedisch für sie bedeutet, und verkaufte ausschließlich Damenbekleidung. Erst 1968 kam die entscheidende Wende. Persson kaufte die Jagdbekleidungskette Mauritz Windfors, übernahm deren Warenbestand an Herrenkleidung und erweiterte das Sortiment somit auch auf Mode für Männer.
Interessant, habe ich auch noch nicht gewusst.
Wusste ich auch so nicht. fand ich in der Recherche ganz interessant, genau. Aus Hennes wurde somit Hennes und Mauritz, kurz H&M. Und H&M gehört zu den ersten internationalen Modeketten, die das Prinzip der Fast Fashion groß gemacht haben. Also schnelle Kollektionen zu günstigen Preisen. Und warum haben wir es dann jetzt auch tatsächlich mal mit reingenommen? Der Modehändler hat im dritten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Das operative Ergebnis stieg um 40% auf 4,9 Milliarden schwedische Kronen, ca. 440 Millionen Euro. Der Nettogewinn lag bei 3,2 Milliarden Kronen. Deutlicher Anstieg gegenüber des Vorjahres. Die Aktien reagierten dann mit einem Kurssprung von stattlichen 12% und bestätigten damit auch die Trendwende der letzten Wochen. Also ein guter Run, vor allem seit April diesen Jahres. Ja, und die Positive Entwicklung ist vor allem auf sinkende Kosten und eine stärkere Fokussierung auf die eigene Marke zurückzuführen. Trotz einer schwächeren schwedischen Währung und weniger Filialen konnte H&M währungsbereinigten Umsatzplus von 2% erzielen. Auch die Lagerbestände wurden deutlich reduziert, also insgesamt gute Ergebnisse, die bekannt gegeben wurden. Die Analysten loben die robuste Geschäftsentwicklung und die übertroffenen Erwartungen beim operativen Gewinn. Die Herbstkollektion kommt wohl sehr, sehr gut an und für September erwartet H&M stabile Umsätze auf Vorjahresniveau, trotz eines sehr, sehr starken Vergleichsmonats im letzten Jahr. Ja, und allerdings warnt H&M, und das ist das, was ich gerade mit dem April diesen Jahres meinte, natürlich auch vor steigenden Kosten durch neue US-Importzölle, genau, die Margen dann künftig belasten könnten. Ich habe nochmal einen Blick geworfen auf den größten Konkurrenten, der große Rivale Inditex, also die Mutter von Zara, ist nochmal eine Nummer größer. Während H&M im letzten Geschäftsjahr rund 22 Milliarden Euro Umsatz machte, setzte Inditex über 36 Milliarden Euro um und glänzt nochmal mit höheren Margen. Ich habe hier nochmal versucht, die Anzahl der Filialen für Deutschland herauszufinden, weil in der Wahrnehmung, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christoph, finde ich H&M größer als Zara.
Zumindest gemessen an der Anzahl der gefühlten Filialen.
So ist es. Recht, ja? Genau, in Coesfeld auch, da wo du wohnst, ja. Relativ präsent im Stadtkern. In Deutschland habe ich herausgefunden, ob das jetzt auf den letzten Store stimmt, weiß ich nicht. 375 H&M Stores im Vergleich zu 62 Zara-Läden in Deutschland. Weltweit, und das da wird der Vergleich dann zumindest auch, wenn man den Umsatz dann ins Verhältnis setzt, dann wieder auch greifbar. Weltweit liegt Inditex mit circa 5.500 Stores vor H&M mit knapp 4.400 Stores. Okay. Ja. Ich komme nochmal ganz kurz zur Aktie. Der Market Cap des Unternehmens liegt bei ca. 25 Milliarden Euro, also auch nicht ganz klein. Und das KGV bei relativ teuren 24. Viele Analystenhäuser haben dennoch ihre Kursprognosen nach den guten Zahlen nach oben angepasst, liegen im Schnitt aber immer noch bei einem untergewichten Votum. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei -16%. Und hier spielt, glaube ich, dann die große Rolle auch wieder die Zollunsicherheit, die dann bevorstehen könnte, die zumindest in die Aktie dann massiv auch reinpreschen kann. Ganz kurz zum Aktienverlauf, bevor ich dann auch an dich übergebe, Christoph. Die Aktie im laufenden Jahr liegt bei guten 23% im Plus, auf 3-Jahres-Sicht sogar bei 90% im Plus.
Wahnsinn, ja.
Und auf 5 Jahre trübt sich es ein bisschen ein, 29%. Aber insgesamt, glaube ich, auch über die letzten Jahre kein ganz schlechter Pick, wenn man sich das mal anschaut, hier mal eine Aktie zu haben, die nicht unbedingt im Tech-Bereich oder dem Tech-Bereich zuzuordnen ist.
Absolut, ja.
Ja, das soll es mit dem Podcast-Neuling H&M gewesen sein, Christoph. Du kommst jetzt eigentlich, wenn ich das richtig vernommen habe, eher zu einem Stammgast, ne?
Ja, Stammgast weiß ich gar nicht. Also interessant erstmal zu H&M, Premiere im Podcast. Wir gehen nach Deutschland auf jeden Fall, ja. Gucken auf ein Unternehmen, was so ein bisschen branchenverwandt ist mal zumindest. Mindestens einmal haben wir es hier im Podcast schon vertreten gesehen.
Mindestens. Also mindestens. Mehrfach erwähnt, wenn ich jetzt das Unternehmen im Kopf habe, was du gestern mal gesagt hast. Ja,
das wird es auch bleiben. Und das ist fast auf den Tag genau, René, ich glaube, wir beide haben ihn damals auch angesprochen, 2 Jahre her, denn am 13.10.23 hat dieses Unternehmen seine Erstnotiz an der Börse gehabt.
Du machst es spannend.
Ja, und ich weiß, dass wir damals unheimlich viel Feedback auf diese Folge bekommen haben. Du weißt das auch noch. Die Rede ist von Birkenstock. und jetzt quasi 2 Jahre nach der Erstnotiz wurden die jüngsten Zahlen präsentiert. Und auch vielleicht ganz interessant, hier gibt es durchaus gute Zahlen, die in der letzten Woche verkündet worden sind. Birkenstock hat nämlich seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 25 sogar nach oben angehoben. Das sehen wir gerade auch nicht so oft hier bei deutschen Unternehmen. Man erwartet nun Jahresumsatz von mindestens 2,09 Milliarden Euro. Für das jetzt angelaufene vierte Quartal oder morgen anlaufende vierte Quartal rechnet Birkenstock mit Erlösen von mindestens 520 Millionen Euro. Und das entspricht immerhin einem währungsbereinigten Wachstum von über 18% zum Vorjahr. Und neben dem Umsatz guckt der Markt natürlich vor allem auch auf die Marge. Du hast es gerade schon angesprochen bei H&M. Und auch hier bleibt Birkenstock weiterhin sehr optimistisch. Man rechnet mit einer anhaltend hohen Marge von 31,3 bis 31,8%. Und das ist deswegen, glaube ich, so interessant, weil natürlich auch Birkenstock, du hast es gerade bei H&M auch angesprochen, wie so viele Unternehmen in der aktuellen Zeit durchaus mit einigem Gegenwind zu kämpfen hat. Zum einen haben wir das Thema Importzölle USA. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere Folge damals vor knapp 2 Jahren. paar Jahren. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für Birkenstock. Und auch Birkenstock hat natürlich unter dem aktuell doch schwachen US-Dollar zu leiden. Und trotz dieses Gegenwindes die Prognose anzuheben, ja, das zeugt schon von einer durchaus eindrucksvollen Preissetzungsmacht und weiterhin guten Nachfrage im Premium-Segment. Das ist es ja.
Und was man da auch sagen muss, die haben einfach nicht eine gute Preissetzungsmacht oder spielt da einher. Eine Markenmacht haben die einfach. Ja. Ne? Also wenn ich hier in meinem Umkreis mal sehe, wie viele, ich habe jetzt keine Birkenstock-Schuhe, aber meine Frau hat welche und aber auch ja, von meinen männlichen Freunden, Kollegen gibt es viele mit Birkenstocks. Ja, mein Neffe, der 4 Jahre alt ist, hat Birkenstock-Schuhe. Also es zieht sich durch.
Und es scheint zu gelingen, die höheren Kosten auf die Preise auch draufschlagen zu können. Also Stichwort Preissetzungsmacht. Ne? Übrigens vielleicht auch ganz interessant, die höchsten Wachstumsraten verzeichnet man aktuell nicht in den USA, nicht in Europa, sondern insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum. Da scheint die Marke auch mittlerweile angekommen zu sein. Und noch eine vielleicht interessante Nachricht, auch für den Produktionsstandort Deutschland, da haben wir auch nicht so viele guten Nachrichten verkünden können die letzten Monate. Parallel zum verbesserten Ausblick hat Birkenstock nämlich in der letzten Woche noch den Erwerb einer neuen Produktionsstätte in der Nähe von Dresden bekannt gegeben. Da will man auf einer Fläche von, ich habe es hier gerade irgendwo stehen, 78.000 Quadratmeter. Ab Ende 26 will man zusätzliche Kapazitäten entstehen lassen, damit die Wachstumsstory dann auch weitergehen.
Auch nochmal ein Zeichen in den Standort, ne?
Absolut. Gucken wir mal kurz auf die Aktie. Und hier muss man eigentlich feststellen, dass der Kursverlauf und der operative Verlauf auf der Unternehmensseite, wo ich jetzt gerade von berichtet habe, eigentlich so überhaupt nicht zusammenpassen. Auf Jahressicht, du hast gerade von H&M gesprochen. Was tippst du bei Birkenstock?
Schwierig, minus 12.
Ja, minus 20, gar nicht schlecht. Minus 20%, trotz der Tatsache, dass man sich operativ doch durchaus robust präsentiert. Und auf Jahressicht, wie gesagt, minus 20. Auch nach der Anhebung der Prognosen in der letzten Woche sind die anfänglichen Kursgewinne, die es gegeben hat, komplett wieder abgegeben worden. Unterm Strich, auch ganz interessant, steht die Aktie heute genau da, wo sie vor 2 Jahren angefangen hat.
Nach dem IPO sind die aber erstmal sehr, sehr stark gekommen, oder?
Also sind sie, ja. Zwischendurch sind sie gekommen, aber wir sind damals bei 46 US-Dollar Emissionspreis an die Börse gekommen, Kurs aktuell 45 Dollar. Okay. Also unterm Strich nicht wirklich was passiert. Mhm. Da sieht eine Erfolgsstory zumindest auf der Kursseite definitiv anders aus. Ja. Passt auch eigentlich überhaupt nicht zu den aktuellen Analystenkommentaren. Vielleicht zum Schluss nochmal einen Blick kurz auf die aktuellen Einschätzungen. Insgesamt habe ich es gerade gesehen, 18 Analystenhäuser, die die Aktien der Beobachtung haben. 15 Analysten stufen die Aktie mit einem Strong Buy, also einer starken Kaufempfehlung ein. Dazu kommt dann noch eine weitere Kaufempfehlung, 2 neutrale Einschätzungen. Und keine einzige Verkaufsempfehlung. Und anders als jetzt bei H&M, im Mittel sieht man Potenzial von über 53% bei der Aktie.
Ja, da sieht das Bild schon komplett anders aus. Ne? Market Cap sehe ich hier gerade 8,5 Milliarden Euro, wenn ich das richtig sehe. Auch noch ein bisschen kleiner, also durchaus vielleicht Potenzial bei der Aktie.
Mal gucken, wo die Reise hingeht. Also wir werden es weiter beobachten. So, also dazu mal zumindest als kurzes Update jetzt 2 Jahre nach dem Börsendebüt und ich glaube, man kann schon sagen, René, Deutschlands bekannteste Sandalenmarke. Ne?
Das ist so.
Einfach so.
Ja. Hast du welche?
Ich habe keine, aber an unseren Frauen haben wir beide schon mal gesagt, liegt es auf jeden Fall nicht.
Ja,
ne?
Ja, leider ist es so. Kostet auch eine Mark 50. Ne?
Gucken wir in die Region, ja. René. Ne?
Genau. Ja, schauen in die Region nach Ascheberg. Dort reagieren Arbeitgeber auf den angespannten Wohnungsmarkt und bauen selbst Wohnungen für ihre Beschäftigten. Also auch da ein Schritt, boah, der schon extrem ist.
Ja, andere Wege gehen mittlerweile.
Die Wohnungsnot ist echt, schlägt rein. Und zum Beispiel der Kranspezialist Klaas mit rund 400 Mitarbeitern investiert aktuell in mehrere Mehrfamilienhäuser. Die Unternehmerin Daniela Klaas spricht von einer aussichtslosen Lage. Bewerber sagen immer wieder ab, weil sie in Ascheberg keine Wohnung finden. Also,
ja, Speckgürtel extrem. Von Münster, wenn man sich mit Leuten unterhält, die gerade ein Studium anfangen, versuchen irgendwo eine Wohnung in Münster oder im Umkreis zu finden, fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Fast unmöglich, ja. Nur Vitamin B und das muss auch schon gutes Vitamin B sein.
Oder
ne?
Gefülltes Portemonnaie.
Ja, genau. So ist es. Und bis Mitte nächsten Jahres sollen 14 Wohnungen entstehen zu sozialverträglichen Mieten und zweckgebunden für die Mitarbeiter dementsprechend. Und die Gemeinde hat die Grundstücke dann nur unter dieser Bedingung verkauft, dass die Wohnungen bezahlbar bleiben und nicht als Spekulationsobjekte genutzt werden und dementsprechend auch für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden. Und auch andere Unternehmen in Ascheberg sowie eine Genossenschaft in Nordhulln gehen ähnliche Wege. In Münster sind zusätzliche Wohnprojekte für Azubis und Studierende geplant. Ja, und damit wird, wir haben es ja gerade schon mehrfach jetzt gesagt, deutlich, dieser Wohnraummangel ist längst ein Standortproblem im ländlichen Raum. Ja, und Arbeitgeber, und das ist schon, ja, schon interessant. Das ist auch
irgendwann sozialen Sprengstoff schaffen.
Ja, absolut.
Also ich finde es interessant und gut, solche anderen Wege mal zu gehen.
Ja. Ja, und Arbeitgeber müssen irgendwie was machen, um gute Mitarbeiter dann dementsprechend absolut zu bekommen, ja, Fachkräfte zu halten, Nachwuchs zu gewinnen. Fand ich jetzt eine Information, ist natürlich jetzt nicht in erster Linie Börsenthema, aber die Information aus dem regionalen Bereich mal mit reinzunehmen, als Info nicht ganz uninteressant.
Absolut interessant, ja.
Wir kommen zum Ausblick.
Genau. Und da sind wir auf der Unternehmensseite. Ich habe es gerade schon gesagt, Quartalsende, logischerweise so gut wie durch mit den Unternehmen. Ja. Heute haben wir noch zwei Unternehmen. Hornbach Holding, also Baumarktkette hier aus Deutschland, und Nike. In den USA immer das letzte Unternehmen, was zum Quartalsende präsentiert mit den entsprechenden Quartalszahlen. Auf der volkswirtschaftlichen Seite, da wird es dann schon nochmal interessant. Das hatten wir gerade schon am Anfang gesagt gehabt. Wir haben einmal heute in Deutschland die neuen Inflationsdaten, die bekannt gegeben werden. Und mit Blick auf die USA, und davon hängt dann auch immer die Zinspolitik so ein bisschen ab, René, du hast es schon gesagt, sehen wir einmal die PMIs fürs verarbeitende Gewerbe und dann am Freitag der Blick auf den Arbeitsmarkt. Und das ist ja neben der Inflationsbekämpfung eigentlich das zweite Hauptziel der amerikanischen Notenbank. Und da wird man bestimmt drauf gucken, um abzuleiten, wo tatsächlich die Zinsreise weiter hingeht. Du hast von zwei Zinssenkungen gerade gesprochen, die der Markt erwartet. Gucken, ob sich das verdichtet am Freitag oder in eine komplett andere Richtung geht. Aber das wird nochmal spannend sein, das wir dann bestimmt auch aufnehmen im Podcast nächste Woche.
Wir stehen wieder vor der neuen Berichtssaison und auch da kommt dann wieder neues Futter rein. Also von daher, denke ich, werden uns die Themen nicht ausgehen, Christoph, ne? Genau.
Das soll es gewesen sein.
Das soll es gewesen sein. Abonnieren Sie uns gerne weiter. Empfehlen Sie uns. Schreiben Feedback an podcast@forprivatebanking.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke auch von mir. Tschüss.
Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.